Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn. Danke, dass du heute wieder einschaltest und Interesse an dieser Folge hast. Ich spreche hier mit Matthias Piegeler, der in Hahn in der Bewegung Fridays for Future aktiv war und auch noch ein bisschen ist. Mir war nicht bekannt, dass die Ortsgruppe Hahn mittlerweile inaktiv ist und neue Leute sucht. Mich persönlich interessiert das Thema Umweltschutz und Klimawandel. Und so habe ich es bereits in den Folgen mit dem Jugendparlament, mit Maike Luckert und natürlich Janine Müller thematisiert. Matthias bringt eine neue Perspektive in dieses Thema. Er erzählt nämlich aus seiner Arbeit als Aktivist. Die heutige Folge ist deshalb auch wieder recht lang geworden, weil Matthias an sehr vielen Themen vorbeikommt und wir immer wieder etwas abschweifen. An einem Thema kommen wir vorbei und das ist heute nicht mehr ganz so aktuell. Das Symbol der Klimaaktivisten Lützerath. Wir haben die Folge am 12. Dezember 2022 aufgenommen. Geschnitten und produziert habe ich die Folge heute, am 16. Januar 2023. Und heute ist klar, Lützerath wird abgerissen, das Protestcamp ist geräumt und die letzten zwei Aktivisten vor Ort haben Lützerath verlassen. Du hörst die Folge nun Mitte März und wahrscheinlich ist das Thema Lützerath aus den Medien verschwunden. Das ist aber auch nicht weiter schlimm und ich habe den Part absichtlich in der Folge belassen. Einmal, weil Matthias eine weitergefasste Meinung zu diesem Ort hat und auch damals schon davon ausging, dass er geräumt werden könnte. Zum Zweiten aber, weil der Ort und das Thema stark in den Medien war und für die Klimaaktivisten ein wichtiges Symbol ist. Umstritten, aber sicherlich eines, was in die Geschichte eingehen wird. So, das war mir wichtig, hier eine Einordnung zu geben, um mögliche Irritationen zu vermeiden. Du wirst merken, dass wir in vielen Punkten auseinanderliegen und das macht das Gespräch für mich interessant. Aber jetzt genug der Vorrede, denn jetzt kannst du dir eine Meinung bilden und selbst entscheiden, ob dich der aktivistische Ansatz von Matthias und vielen anderen überzeugt. Ja, hallo Matthias, schön, dass du heute Abend bei mir bist. Hallo.
Moin Frank, ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja klar, also wir hatten ja schon verschiedene Anläufe gemacht und das Thema ist, warum ich auf dich zugekommen. Du bist halt, sagen wir mal, aktiv hier in Hahn für Fridays for Future, zumindest in der Vergangenheit sehr gewesen und überhaupt in der Klimaschutzbewegung. Und ich weiß, du studierst jetzt Biologie. Erzähl doch mal, wer du so bist, was so die Anfänge waren und wieso der aktuelle Status quo, zumindest mal in der Ortsgruppe hier in Hahn ist.
Okay, also ich fange jetzt mal nicht bei meiner Geburt an, aber ich glaube so, ich muss doch noch ein bisschen zurückgreifen. Also in die 7. Klasse war es, glaube ich. Ja. Da hat das nämlich angefangen, dass ich mir so wirklich intensiv Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich in unserer Welt schiefläuft. Weil da haben wir in Erdkunde so, ich glaube, das Erste, was, nee, Textilindustrie haben wir danach durchgenommen. Davor haben wir Failed States und Warlords und sowas behandelt.
Okay.
Falls einem der Begriff Failed States jetzt nichts sagt, Failed States sind einfach Staaten, in denen die Macht der Regierung so stark von anderen Autoritäten untergraben wird, zum Beispiel von Warlords, dass die Regierungen so de facto eigentlich nicht mehr an der Macht sind und da einfach sozusagen Anarchie herrscht unter, ich sag mal, meistens nicht so schönen Bedingungen. Da sind dann Kindersoldaten, keine Seltenheit und so weiter. Mhm. Da haben wir uns ein Land angeschaut. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Es war die 7. Klasse, es sei mir verziehen. Genau, und da war eben jedes 5. Kind war ein Kindersoldat in dem Land. Mhm. Und da habe ich dann halt durch den Raum geschaut und mir gedacht, ja, fuck, da ist jetzt, weiß ich nicht, wer da gesessen hat. Philipp, Ferdi, Cassandra, Leute aus meiner Klasse und dann jeder 5. war halt Kindersoldat. Und das habe ich lange nicht aus meinem Kopf rausbekommen. Mhm. Und dann denkt man natürlich weiter, okay, es gibt die und die Krise, dann kommt man über die Textilindustrie, dann kommt man dazu, wo seltene Erden gefördert werden, dass da Kinder durch kilometerlange Schächte krabbeln und weiß ich nicht was, ganz viele verschiedene Sachen und das hat mich jahrelang sehr runtergezogen. Und dann kam in der 10. Klasse, wobei gar nicht, hat es damit angefangen? Es ist alles ungefähr alles in der gleichen Zeit passiert, so drei Dinge waren ungefähr gleichzeitig, die genauen Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Einerseits war es das Erasmus-Projekt, das von der EU gefördert ist an Schulen, Und da werden dann Schülergruppen gebildet, die dann auf eigene Faust eben Projekte umsetzen können und sollen. Wir haben dafür dann, sollten an der Grundschule eben die Schüler motivieren, Leitungswasser zu trinken, um Plastikflaschen einzusparen.
Ah ja.
Dann wurden wir eine Woche vom Unterricht befreit, haben das gemacht und haben dann so ein paar Konzepte entwickelt, fanden dann alle super, haben toll Beifall geklatscht und hat die Grundschule aber nichts umgesetzt, weil kennt man den Hasen. Das ist jetzt nichts Neues. Dass man super Konzepte hat und wenn es dann um die Umsetzung geht und an Geld, dann will auf einmal keiner mehr. Fanden wir aber kacke und dann haben wir gesagt, wir haben da so viel Arbeit reingesteckt, wir wollen machen das jetzt einfach trotzdem, aber an unserer Schule. Und dann haben wir, sehen die Leute im Podcast jetzt nicht, aber du, diese Flasche hier,
ja,
von denen haben wir dann in Kooperation mit der Marke von denen, haben wir 500 Stück gekauft, mit Mengenrabatt und Pipapo, mit Förderverein und haben die an unsere Mitschüler verkauft, haben eine Nachhaltigkeits-AG gegründet und so weiter. Ungefähr in der Zeit bin ich da auch ins Jugendparlament hier in Hahn gekommen, habe angefangen, mich bei Fridays for Future zu engagieren. Und da war halt einfach der Unterschied zu den Jahren davor. Ich habe mir genauso viele Gedanken gemacht, aber ich bin halt aktiv geworden und dieses Aktivwerden hat mir auch psychisch sehr geholfen. Weil diese Krisen ziehen einen natürlich auch immer noch runter, aber zu wissen, ey, ich kann was dagegen machen, es ist zwar nur in dem kleinen Rahmen, aber ich bin ja auch nur ein kleiner Mensch in einer großen Welt. Ja? Deswegen ist das eigentlich schon eine ganze Menge, die man bewegen kann. Das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, deswegen bin ich auch dran geblieben. Genau, und mittlerweile bin ich im NRW-Vorstand der Naturschutzjugend. Und wenn alles gut läuft und meine Bewerbung genommen wird, bin ich tatsächlich im Frühjahr nächsten Jahres auch auf einer Naturschutzmission in Uganda.
Oh, cool. Ja.
Für ein paar Wochen.
Das ist dann auch von der Naturschutzjugend oder vom NABU ist das dann ein Projekt? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Das ist so. Von Fauna Forever. Ja, über die bin ich auf die bin ich über Robert Mark Lehmann aufmerksam geworden. Der war, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, mit denen auch mal zusammen in Peru. Das ist auch ein sehr cooler Typ. Ich sage immer, ist der coolste Deutsche, den ich kenne, Robert Mark Lehmann. Kann man auch mal sich angucken.
Okay, einfach mal googeln. Das, was dich doch antreibt, ist doch dann eigentlich ein sehr breit gefasstes Thema. Ich würde mal sagen, so das Thema Gerechtigkeit, ne? Das ist so ein ganz starker Punkt dann so bei dir, ne? Der dich so triggert, ne? Oder das Thema Ungerechtigkeit genau. Im Umkehrschluss, ne?
Genau, klar, ja. Das kann man natürlich auf ganz viele verschiedene Dinge auslegen. Ich engagiere mich, habe mich ursprünglich sehr im Bereich Klima und Umwelt und so engagiert, weil ich damals gedacht habe, ey, das ist doch ein Thema. Da kann doch eigentlich niemand was gegen haben. Da ist doch eigentlich schwer, da irgendwie jetzt, ich sag mal, gegen Klima- und Umweltschutz zu sein, weil man schadet damit ja niemandem. Es gibt ja sogar so einen grünen Spaten in der AfD. Und dann habe ich mir gedacht, das ist wohl das Einfachste. Und da tritt man niemandem auf die Füße. Ja, ne, solange es dann ans, also sobald es dann aber ans Eingemachte geht, ne, hat man das gleiche Problem wie überall. Dann tritt es den Leuten auf einmal doch auf die Füße. Weil diese großen Veränderungen dann doch wieder irgendwo dann halt Verwürfnisse aufrufen, hat man ja zum Beispiel jetzt hier in Hahn gehabt an der B228, ne, dass dann da dieser Fahrradstreifen nicht hinkommen sollte. Fand ich jetzt natürlich kacke. Was mich da am allermeisten aber gestört hat, ist, dass das Wahlverhältnis wirklich so geworden ist, wie es dann war, weil ich glaube, dass viele Leute, die es gut fanden, einfach nicht wählen gegangen sind und wir es da nicht geschafft haben, die vernünftig zu mobilisieren. Aber das ist jetzt, sind alte Kamellen, die muss man nicht wieder ausgraben. Im Endeffekt ist das jetzt nicht so das große Thema. Aber was man da, finde ich, einfach grundsätzlich sieht, was nicht nur bei dem Punkt eben relevant ist, also konkret an der B228, sondern generell, dass man selten bereit ist, auch tatsächlich Zugeständnisse zu machen für Umweltschutz und für Klimaschutz, weil man nicht erkennt, dass Umweltschutz und Klimaschutz im Endeffekt eigentlich ja der Schutz unserer eigenen Lebensgrundlage ist. Und nicht irgendwie, oh, ich möchte jetzt hier Bienchen beschützen, auch wenn ich das auch gerne mache.
Jetzt sagst du, Mann erkennt das nicht. Wen meinst du denn mit Mann?
Ich glaube, dass generell also eigentlich fast jeder, auch ich habe das noch nicht ausreichend klar vor mir. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, auch dieses Buch gekauft, Deutschland 2050, in dem mal wissenschaftlich aufgearbeitet ist, worauf wir denn überhaupt wirklich zusteuern, weil ich selber kann es mir auch gar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nur, dass man es tendenziell einfach unterschätzt. Ich kenne so ein paar Schlagwörter, wie zum Beispiel, den Namen weiß ich gerade nicht mehr, aber den Meteorologen, der mal das Wetter macht in der aktuellen Stunde. Der hat mal in einer Talkshow gesagt, wir steuern in Deutschland auf 10 Jahre lange Dürren zu. Man spricht ja auch immer von Erwärmung bis 2050 oder 2100. Aber was ist denn mit der Erderwärmung bis 2200? Da sind wir aktuell auf einem Pfad, dass wir uns bis 2200 um ungefähr 7 Grad erwärmen. Ich glaube 6,8 oder so waren es, um den Dreh. Mhm. Und das würde einen Meeresspiegelanstieg von über 60 Meter bedeuten. Und dann steht Köln möglicherweise unter Wasser. Und das sind halt so Dinge, wenn man mal sieht, wie groß diese Dimension da wirklich ist, dann realisiert man, glaube ich, einfach, dass der Großteil von uns noch nicht verstanden hat, wie groß das Ausmaß dieser Krise wirklich ist. Und deswegen fehlt natürlich auch die Bereitschaft zu handeln. Ein Stück weit. Und das kann ich auch total nachvollziehen, weil die Kommunikation in dieser Krise auch total dysfunktional ist, um es mal wieder mit so einem unverständlichen Wort auszudrücken, ne, damit sich da niemand versteht. Es ist halt enorm akademisiert.
Aber Matthias, ich sehe das eigentlich genau andersrum. Ne? Ich glaube, weil das Problem so groß und komplex ist, fühlt man sich so ohnmächtig und weiß gar nicht, wo man selber anfangen soll. Also ich hatte jetzt hier mit der Janine Müller von der Stadt Hahn, Klimaschutzmanagerin, über das Klimaschutzkonzept gesprochen. Da sind 29 konkrete Projekte für die nächsten 3 Jahre für die Stadt Hahn aufgeführt. Ne? Inklusive Zeitplan, inklusive Kostenbudget und. Das klingt auch alles super und ich glaube, das ist auch schon mal ein guter Punkt, dass man das jetzt überhaupt mal angeht, auch mal mit einem System.
Ja, was bestimmt. Mir aber auch fehlt, ich kenne den Plan leider nicht, aber bestimmt.
Aber was mir auch fehlt, Matthias, ist, So diese Quick Wins. So, wenn du das machst, dann hast du den größten Impact darauf. Ne? Also da ist ein Problem, das willst du ja lösen. Ne? Also ich glaube, im Handelsblatt war neu eine Statistik, 50% der Jungen und 50% der Alten, das war ziemlich ausgewogen, sehen das Thema Klimaschutz und Umweltschutz als drittgrößte Herausforderung.
Ne? Genau, ja. Ja.
So, also ungefähr die Hälfte haben wir immer an Bord, die wollen was machen. Das ist ja schon mal cool. Ne, so, und dann stehst du aber davor und denkst, was machst du denn jetzt? Also wenn ich jetzt mal für mich schaue, ich habe das Beispiel auch in der Folge mit der Janine Müller gebracht. Ich wohne in einem Einfamilienhaus, ich habe eine Gasheizung und die Gasheizung macht warm Wasser und heizt das Haus. So, ich weiß, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Ja, aber die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt konkret? Ne, find mal einen Handwerker, find mal ein Projekt, was dann auch, sagen wir mal, hier heizt. Dann brauche ich eine Photovoltaikanlage, dann muss ich die Fassade begrünen, ich muss das Carport begrünen. Da bin ich auch bereit.
Darf ich da direkt mal drauf eingehen? Weil,
ja, pass auf, aber das sind dann für mich mal eben Kosten, 150.000 Euro für ein Ziel 2200, wo ich schon lange tot bin. Ich glaube, das ist das Problem, das ist das Kernproblem, warum sich so wenig bei den einzelnen Leuten tut oder wenn das so verunglimpft wird, wenn es heißt, naja, jetzt mach mal was für die Bienchen. Ne? Da fühlen sich ja viele schon mal gut, dass sie auch was gemacht haben. Ne?
Ja, klar. Also der letzte Satz, den du gesagt hast, finde ich, da fühlt man sich gut, dass man überhaupt was gemacht hat. Das ist, finde ich, bei diesem ganzen, was kann ich denn selber machen, sehr zentral. Denn der Großteil von dem, was ich selber für die Umwelt mache, zum Beispiel, ich habe auf meinem Balkon, habe ich so ein kleines Insektenhotel, was ich selber gebaut habe, ich habe mir da Lavendel hingestellt und sowas. Das mache ich einfach, weil ich es gerne mache und für mich. Das ist aber jetzt nicht unbedingt der große Wurf. Das ist nicht das, was jetzt jeder unbedingt machen muss. Natürlich ist es gut, das zu tun, aber das, was eben auch ja wissenschaftlich seit Jahrzehnten gefordert wird, ist nicht, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt irgendwie den Privatpersonen vermitteln, dass man dies und das machen sollte, sondern wir brauchen halt eine systemische Veränderung. Zum Beispiel müssten mal Grünflächen effektiver genutzt werden. Man bräuchte weniger Flächenversiegelung. Es gibt zum Beispiel, um einfach mal ums ganz plump zu sagen, es gibt, was Versiegelung angeht, gibt es in NRW kein realistisches Ziel oder keinen realistischen Ausstiegsplan aktuell, um die Versiegelung komplett aufzuhalten. Das heißt, früher oder später wäre theoretisch ganz NRW versiegelt. Dafür bestehen einfach keine Konzepte und systemische Probleme löst man nicht auf einer individuellen Ebene. Ich würde gleich noch jetzt einen dritten Punkt aufmachen, aber jetzt der zweite Punkt. Da gibt es auch eine ganze Podcast-Folge im 1,5-Grad-Podcast von Luisa Neubauer zu, die Folge fand ich auch ziemlich gut. Da hat eine Frau, war es glaube ich, von Deutschen Umweltamt oder Deutsche Umwelthilfe oder irgendwie so, hat da mal, was ich auch nachher noch recherchiert habe und was anscheinend, soweit ich das sagen kann, auch so Sinn macht und stimmt, dass es eigentlich 3 große Stellschrauben gibt, an denen man als Privatperson drehen kann und auch sollte, um eben was für Umwelt und Klima und so zu tun. Nämlich einmal ist das die Art und Weise, wie man wohnt und heizt. Je größer das Haus und je wärmer man heizt, umso beschissener natürlich. Ne? Und je nachdem, wie man halt heizt, macht das natürlich auch nochmal einen Unterschied. Man braucht jetzt auch mit 2 Personen, braucht man jetzt kein 3-stöckiges Haus. Da kenne ich in Hahn einige, weil man das Geld halt einfach hat. Muss nicht sein. Die andere Sache ist Mobilität. Das macht einen sehr großen Unterschied. Autofahren, Fliegen ist klar, ist nicht geil. Fahrradfahren und Öffis zu Fuß gehen ist natürlich besser. Wenn man natürlich mal Auto fahren muss, muss man halt Auto fahren. Ist dann so. Man sollte halt jetzt aber, wenn man sagt, ey, ich fahr jetzt mal, geh mal kurz Brötchen holen, das Standardargument, was man ja oft hört, ja, und dann sehe ich immer die Leute, die ja mit dem Brötchen hier Brötchen kaufen gehen mit dem SUV. Natürlich regt mich auch auf. Ja, ist aber im Endeffekt nicht das größte Problem, aber dazu komme ich gleich. Und die dritte Sache, die man eben machen sollte, ist die Ernährung. Ne? Da vorwiegend einfach pflanzlich, weil bei tierischen Produkten einfach unglaublich viel Energie verloren geht, ist ja einfach ganz logisch. Ne? Ein Tier muss ja irgendwas fressen. Und ich glaube, die Zahlen habe ich jetzt leider gerade nicht präsent, aber das kann man vielleicht selber nochmal recherchieren. Oder wir gucken es gleich nochmal nach, ich weiß nicht. Ich glaube, 2/3 waren es oder so, oder mindestens 1/3. Aber ich glaube, 2/3 der gesamten Ackerfläche auf der Welt gehen drauf für Viehfutter. Mhm.
Oder Biosprit ist auch mittlerweile ein Thema, ne?
Ja, Biosprit ist auch total absurd. Biosprit ist genauso bescheuert wie das Verfeuern von Holz. Das wird beides als nachhaltig gelabelt, frisst aber unglaublich viel Fläche, vor allem fruchtbare Fläche, die man eben braucht für Lebensmittel, gerade mit dem Hintergedanken, dass wir, wie gesagt, auf 10 Jahre lange Dürren zusteuern, brauchen wir alle Flächen, auf denen wir Lebensmittel anbauen können, brauchen wir auch für Lebensmittel und nicht, um daraus Benzin zu machen oder weiß ich nicht was. Aber wir driften wieder ein bisschen ab. Man kann bei dem Thema sehr gut abdriften.
Ich weiß. Genau. Aber diese 3 Punkte, die finde ich ja ziemlich konkret, die du da jetzt genannt hast. Also, ne?
Genau, ja. Und an die kann man sich auch halten.
Mobilität und Ernährung. Ja. So, jetzt hast du gesagt, systemische Probleme können wir nicht individuell lösen. Das sind aber doch alles individuelle Themen. Also es ernährt sich doch jeder individuell. Es hat ja jeder eine individuelle Mobilität und es wohnt auch jeder individuell. Also insofern muss es doch am Ende doch jeder Einzelne machen. Oder was ist die Forderung? Sollen die Rahmenbedingungen, soll der Gesetzgeber sagen, Gasheizungen werden jetzt verboten? Oder was? Wie muss es laufen?
Ich glaube, da haben wir uns kurz missverstanden. Ich habe gerade die 3 Punkte angeführt, die auf individueller Ebene Sinn machen. Ah, okay. Das sind nicht die systemischen Forderungen, nicht der systemische Wandel, den wir brauchen. Okay. Wenn man auf individueller Ebene etwas machen möchte, was wirklich etwas verändert, dann sollte man bei den 3 Dingen halt aufpassen. Also Wohnen, Heizen, Mobilität und Ernährung. Und alles andere kann man gerne machen, macht auch einen Unterschied, ne, aber halt für schön. Was natürlich dann nicht mehr so auf individueller Ebene, sondern auf institutioneller Ebene sehe, ist halt, wenn man anfängt, sich bei irgendeiner Institution zu engagieren. Zum Beispiel bei Fridays for Future oder auch hier bei der AGNU oder beim ADFC oder bei Amnesty International oder wo auch immer. Dann ist das ja, sehe ich das nicht mehr so unbedingt als, was mache ich denn als Privatperson?
Jetzt hatten wir hier in Hahn Fridays for Future und ich weiß, da gab es ja damals auch so eine Fahrraddemo oder eine Demo und ich glaube, im Vorgespräch hat es mir gesagt, da waren 736 Teilnehmer.
Das war eine Laufdemo, aber ja.
Das war eine Laufdemo, 2019 muss das gewesen sein. Das war dann quasi auch hier eigentlich so der Höhepunkt quasi schon, ne? So von der Bewegung, weil du hast jetzt gesagt, eigentlich die Ortsgruppe Fridays for Future ruht jetzt so ein bisschen. Woran liegt das? Sind die Leute frustriert oder machen die jetzt alle was anderes, weil die auch alle älter geworden sind oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich wollte noch was sagen, wo zu dem Punkt vorhin. Nämlich dieses systemische Problem individualisieren. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, was du auch angesprochen hattest. Da gibt es nämlich einen Punkt, den, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich jeder Mensch einmal gehört haben sollte, wenn es um dieses Thema geht, vor allem auf Klimakrise auf individueller Ebene. Der ökologische Fußabdruck ist dir ja bestimmt ein Begriff und bestimmt allen Zuhörern auch. Und ich habe selber nochmal rausgefunden, dass ich, wenn man ins Detail geht, da irgendwo mal was missverstanden habe, deswegen ist nicht alles zu 100% korrekt, wie ich es jetzt sage, aber vom Prinzip her kommt es so ungefähr hin.
Ja.
BP, British Petroleum, hat vor einigen Jahrzehnten, also ist einer der größten Ölkonzerne der Welt, hat, als sie herausgefunden haben, dass ihre Wirtschaftsweise, Öl fördern, verbrennen und so weiter, unsere Lebensgrundlage langfristig zerstört und haben dann halt überlegt, okay, wie gehen wir mit diesem Wissen jetzt um und haben dann gesagt, okay, wir starten jetzt so eine Art PR-Stunt, um davon abzulenken, haben dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, da bin ich mir, wie gesagt, nicht 100%ig sicher, den Index, der den Earth Overshoot Day eben indiziert, also dass zum Beispiel Deutschland, das liegt ja, glaube ich, irgendwann im Mai, also dass Deutschland ja 2,5 Erden pro Jahr verbraucht. Das haben sie abgeleitet und runtergerechnet auf Privatpersonen.
Ja.
wie eine Privatperson eben leben müsste. Und dadurch haben sie den Diskurs, weil damals dieser Diskurs noch gar nicht so wirklich da vorhanden war und dadurch deswegen massiv geprägt wurde, den Diskurs sehr stark individualisiert. Und das spürt man bis heute. Sieht man zum Beispiel darin, dass wir einen sehr individualisierten Diskurs haben, also dass man sich sehr darauf fokussiert, was kann man denn als Privatperson tun und nicht, was für eine systemische Veränderung bräuchten wir denn. Zum Beispiel sieht man das daran, wenn man auf Websites geht von Umweltschutzverbänden, sieht man da ganz oft, kauf keine Plastikstrohhelme oder so, solche Kleinigkeiten, die natürlich einen kleinen Unterschied machen, aber im Endeffekt nicht das größte Problem sind und es ist einfach nicht verhältnismäßig, da so viel Aufmerksamkeit drauf zu schieben, wenn man eben eigentlich das größte Plastikproblem im Meer die Fischernetze sind und gleichzeitig ist das Problem für das Meer und für die Tiere im Meer, was von der Fischerei ausgeht, ist ja das größte Problem gar nicht die Fischernetze, sondern wie gefischt wird. Also das ist einfach, es wird sich auf die falschen Dinge fokussiert, dadurch, dass dieser Diskurs eben verzerrt ist durch fossile Konzerne, die eben Geld da reinpumpen, diesen Diskurs eben zu bestimmen. Und das ist jetzt nichts Neues, nichts komplett Verschwörungsshit, das ist einfach schon seit Jahren so. Ist natürlich nicht komplett so, dass dieser Diskurs kompletter Murks wäre, aber das sollte man einfach im Hinterkopf haben. Wenn zum Beispiel dann man sieht, wie Volker Wissing bei so einer, ich weiß nicht mehr, wie die Messe genau hieß, aber so eine Messe für Digitales in Europa, dann sagt, ja, wir sollten auch mal alle überdenken, ob es wirklich nötig ist, dass wir Bilder von unserem Essen auf Social Media teilen, weil das so viel Strom verbraucht. Mhm. So, und sowas gibt es, das halt dann, was dann auch sehr lustig ist. Genau. Den Punkt wollte ich nur noch kurz gemacht haben. Ja. Aber du hast mich gefragt, wie die Lage mit Fridays for Future hier in Hahn ist.
Ja, genau.
Ja. Die Lage ist tatsächlich leider aktuell bei uns nicht so gut. Wir sind jetzt seit einigen Monaten ziemlich inaktiv. Das hat vor allem kapazitäre Gründe, sage ich mal. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Mitglied von uns, die Luna, war bei uns lange aktiv, hat auch super viel geleistet, studiert aber schon seit Jahren in Aachen, ist dann auch regelmäßig aus Aachen noch nach Hahn zurückgekommen für Orga und so weiter, kann das jetzt aber nicht mehr stemmen. Dann der Marek, der sitzt jetzt für die SPD im Rat und die Nadine sitzt jetzt für die BLH im Rat, wenn ich da jetzt nichts durcheinander bringe. Ansonsten haben wir noch ein paar andere, die, also zum Beispiel Charlie auch, die auch bei uns dabei waren, wo jetzt auch Kapazitäten fehlen aus anderen Gründen. Ich bin jetzt bei der NAJU NRW vor allem aktiv, habe da meinen Kreis gefunden. Wir haben einen Neuzugang bekommen, aber einer reicht halt leider nicht.
Klar.
Ich habe total Lust, diese Ortsgruppe am Leben zu halten und Leute mit einzuarbeiten, an die Hand zu nehmen und auch den eigenen Weg im Engagement zu finden. Das muss auch gar nicht unbedingt in dieser Ortsgruppe sein und ich würde die total gerne auch wiederbeleben. Aber wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass wenn man halt an Schulen geht und die kennen einen nicht, dann ist das ganz anders, als wenn man halt früher durch die Schule gegangen ist, weil früher, man kannte sich ja an der Schule. Es ist einfach so, man hat sich mal gesehen auf dem Gang, vielleicht hier und da, irgendwie aus der Klasse hat man auch mit einem befreundet oder so. Und dann sind wir früher durch die Klasse gegangen, als wir unsere Flaschen verkauft haben und jeder wollte die Dinger haben. Das war einfach geil und es hat funktioniert. Hm. Wenn man dann aber halt als Wildfremder da hinkommt und sagt, ey, mach mal bei meinem Verein mit, dann gucken dich natürlich auch alle komisch an. Das heißt, es wäre super cool, wenn man so eine Gruppe von zwei Schüler würde schon ganz locker ausreichen, die einfach sagen, ey, wir haben Bock. Dann kriegt man da bestimmt irgendwas hin mit zwei Schülern, die sich einfach gegenseitig ein bisschen supporten und dann kriegt man da Leute noch angesammelt. Also wenn wer Lust hat darauf, gerade Schüler und Schülerinnen, kann man sich gerne immer bei uns melden, aber aktuell läuft da leider wirklich relativ wenig in Hahn.
Wie kann man da mit euch in Kontakt treten? Über Facebook, Instagram oder wie ist das dann?
Das geht über Instagram. Instagram checken wir aber auch nicht mehr ganz so oft, weil da eben auch im Normalfall keine Nachrichten eingehen. Da passiert halt auch im Normalfall nichts.
Okay. Ja.
Aber ich bin da so, weiß nicht, einmal die Woche oder so bin ich da drauf. Und wenn man sich jetzt engagieren möchte, dann ist das ja auch nichts, was man innerhalb von einem Tag entscheidet. Und wenn man dann nach einer Woche keine Antwort kriegt, dann... Ne? Aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Einfach auf Instagram schreiben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt da zwei Accounts, weil einmal haben, ich glaube, die Omas gegen rechts oder so waren das. Oder irgendwie, ich weiß es selber gar nicht genau, da war ich noch gar nicht in der Ortsgruppe. Aber auf jeden Fall hat irgendwer, der bei uns auf den Demos war, einen Account gegründet, Fridays for Future Hahn.
Dem folge ich bestimmt.
Ne, ohne Punkt dazwischen. Und da wurden dann halt einfach Bilder von unseren Demos hochgeladen. Und dann haben wir erst unseren gemacht. Und das ist Fridays for Future Punktan. Den muss man schreiben.
Aber den würde ich dann auch hier verlinken in der Folge. Ne? Dann haben wir da auch den richtigen drin. Ne?
Perfekt, ja.
For Future mit Punkt. Okay. Punkt H. Alles klar. Nee, dann verlinke ich den in den Shownotes. Und wer das jetzt hört und sagt, Mensch, hier Fridays for Future in Hahn, wir wollen wieder so ein Kick-Ass hier machen und eine schöne Demo, dann sollen die sich gerne bei dir oder bei euch dann melden. Ne?
Genau, und es muss ja auch gar keine Demo sein. Es kann ja ganz unterschiedlich sein. Man kann auch Workshops anbieten zu verschiedenen
Tomatensuppe
Themen.
Tomatensuppe
irgendwie
gegen Bilder schmeißen oder sowas, geht auch.
Ne? Das wäre ja nicht so unbedingt Fridays for Future, aber ja, ich meine, kann man machen, aber... Ich würde mich sträuben, das im Namen von Fridays for Future zu machen.
Okay. Ganz kurz, du hast ja schon gesagt, NAJU, NRW, das ist ja eigentlich jetzt ein Aufgabenschwerpunkt, also ein bisschen breiter gefasst. Genau. Wir kommen auch gleich nochmal auf diese ganzen Themen, auch wenn das eine Riesenpalette ist. Wir haben bald nur ein begrenztes Zeitbudget. Ne? Also insofern, da sage ich schon mal ein bisschen, werden wir wahrscheinlich nur anreißen können. Können aber dann gerne mal das ein oder andere Thema nochmal in einer Extra-Folge beleuchten. Aber eine Sache muss ich trotzdem nochmal eben in Hahn jetzt fragen, weil das ist jetzt noch gar nicht lange her. 9. November, Hahner Treff, Gastbeitrag Matthias Piegeler. Sagen wir mal relativ prominent. Ich wurde jetzt sogar am Wochenende auf dem Glühweinstand angesprochen. So nach dem Motto, Mensch, da war ja einer von Fridays for Future und der hat da ja mal richtig vom Leder gezogen und hier in Hahn, da geht ja wirklich gar nichts. Ne? Und dann sage ich, ja, den kenne ich, der kommt bald in meinen Podcast. Ne? Ja. Jetzt sitzen wir hier zusammen. Also Matthias Piegeler findet drastische Worte für die Hahner Politik. Da ist noch ein Foto mit der Bürgermeisterin, mit dem Sparkassenvorstand, wo ihr alle happy seid. Und dann kommt dein Gastbeitrag und da ziehst du, sag ich jetzt mal, so ein bisschen vom Leder und sagst, okay, wir haben jetzt zwar hier Personal, aber gefühlt passiert hier leider nüchte. Woran machst du das fest?
Also erstmal mache ich das daran fest, dass der Handlungsbedarf gerade in Anbetracht der Klimakrise so unglaublich groß ist, gerade auch hier bei den Schäden, die wir in Grüten mitbekommen haben in dem Hochwasser, dass sie so unglaublich groß sind, dass wenn ausreichend gemacht würde, man davon gar nicht mitbekommen könnte. Das wäre überall. Stattdessen bekommt man halt mit von solchen Events, die jetzt nicht unbedingt falsch sind, aber solche Info-Events, was kann man denn jetzt hier in Hahn tun, was passiert im Kreis so ein bisschen, wo dann zum Beispiel auch so eine kleine Zukunftsvision aufgemacht wird für Hahn, wo dann die Innenstadt gezeigt wird mit coolen Fahrradwegen und so weiter, was ja auch alles ganz cool ist. Wie auch vorhin schon gesagt, du hast ja auch mit der Janine Müller auch schon einen Podcast gemacht. Ja. Die Unterlagen hat sie mir bestimmt auch schon zukommen lassen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sie mir anzugucken. Deswegen kann ich da so im Detail nicht so viel zu sagen. Außer, dass ich eben kurz bevor ich diesen Artikel verfasst habe, auf einer Podiumsdiskussion eingeladen war im Gymnasium, wie ich es ja auch geschrieben habe. Und dass man da auch einfach in dem Gespräch ganz klar gemerkt hat, dass da zwar die Menschen, die da auf dem Podium waren, also zum Beispiel Bernd Stracke, Vincent Enderes war auch da oder Andreas Rehm, dass viele Menschen dort auf dem Podium was für die Klimakrise oder für Klimaschutz tun wollen, aber da eben einfach das nötige Feuer noch nicht hinter ist. Es war immer noch dieses behagliche,
nicht so in der Lokalpolitik auskennen, Vincent Enderes CDU, ne?
Genau, Vincent Enderes ist CDU.
SPD und Rehm ist Grüne Alternative Liste oder GAL, wie das heißt, ne?
Genau, ja, das war natürlich nicht die Einzige. Es war auch der Dirk Rabe, war auch da von der FDP.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt gar nicht, von welchen anderen Parteien da auch noch Leute waren. Von der WLH war die Maike Lukert? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es gar nicht.
Adam genau. Hast du gesagt.
Muss man sich jetzt auch nicht, Ernst Adam, stimmt. Ja, muss man sich jetzt auch nicht so im Detail drin verlieren. Weil im Endeffekt ist, finde ich, wichtig, dass man einfach sieht, dass man gar nicht so genau im Detail immer wissen muss, was konkret abgeht, um zu sehen, dass nicht genug passiert.
Ja, du machst das ja fest an diesem Feuerwehrgerätehaus in Grüten, weil das jetzt nicht nach einem KfW-Standard gebaut werden sollte.
Unter anderem. Dazu muss man aber auch sagen, das wurde jetzt zum Glück beschlossen.
Ach so, okay.
Genau, habe ich gehört von Martin Häsen zumindest. Der ist bei den Jusos hier in Hahn aktiv und ein guter Freund von mir.
Okay.
Genau, um nochmal mein Lieblingsbeispiel eigentlich dafür zu nennen, damit man vielleicht mal auch so sieht, womit man sich denn so rumschlägt, wenn man sich jetzt so auf kommunalpolitischer Ebene engagiert und jetzt nicht so seinen Aktivismuskram macht, weil da baut sich auch viel Frust auf, den auch nicht nur ich habe. Also ich habe für diesen Beitrag habe ich viel Zuspruch bekommen von Jugendlichen in meinem Alter insbesondere, aber auch von Leuten, die sich engagieren auf einem ähnlichen Wege wie ich. Oder auch von meiner Mutter, die auch im Runden Tisch Klimaschutz aktiv ist. Die hat auch von Leuten in ihrem Alter auch, die sich mit ihr engagieren, hat gesagt, endlich hat es mal wer gesagt. Also damit sind vor allem Leute, die sich engagieren, habe ich zumindest, natürlich auch wieder aus meinem Umfeld, ist klar, aber wieder den Eindruck, dass ich damit nicht alleine bin. Und das eine Beispiel, was finde ich, kann man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Wir wollten im Arbeitskreis Mobilität vom Runden Tisch Klimaschutz irgendwie neue Parkplätze für Fahrräder in der Innenstadt erschließen. Und dann hat man gesagt, okay, wir wollen Parkplätze irgendwie in die Tiefgaragen haben. Dann ging das aber nicht, weil die Tiefgaragen ausgelegt sind oder ausgeschrieben sind für motorisierte Personenkraftfahrzeuge oder so und nicht für die Lagerung von Geräten, und Fahrräder gelten rechtlich als Geräte oder irgendwie sowas, und das war alles ganz komisch, und das war auch überhaupt nicht möglich, da dann auf bürokratischem Wege irgendwie sagen, okay, wir drücken da jetzt mal ein Auge zu und stellen da einfach auf den Autoparkplatz, stellen wir da ein paar Fahrräder hin, obwohl das Parkhaus eh nie voll ist. Da ist ja eigentlich nichts, also geht um das Parkhaus beim Rewe in der Innenstadt.
Ach so.
Und dann sollten wir uns halt im Runden Tisch im Arbeitskreis Mobilität, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir, ich glaube, 8 Fahrradstellplätze oder so wollten wir dann machen, da beim Ausgang vom Rewe in die Tiefgarage rein, wo man niemandem stört und auch keinem Auto einen Parkplatz wegnimmt. Und darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, Parkfläche von Autos zu reduzieren und die von Fahrrädern zu erhöhen, weil wenn man ein paar Fahrradstellplätze hat, braucht man ja auch nicht mehr so viel Autoparkplätze. Es geht ja nicht darum, jetzt direkt die ganze Tiefgarage wegzumachen. Aber dann sitzt man halt wirklich mehrere Monate da, diskutiert über 8 Fahrradstellplätze, natürlich nicht nur, aber, und man kriegt diesen Punkt einfach nicht durch. Und eigentlich sitze ich die ganze Zeit da und denke mir, ey, wir brauchen nicht 8 Fahrradstellplätze, sondern mindestens eine ganze Etage, sonst kriegt das doch auch niemand mit. Und das ist doch auch nicht attraktiv. Man muss das ja auch vernünftig gestalten. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, wie langsam da diese Kommunalpolitik ist. Und wenigstens diesen kleinen Schritt, den könnte man, wenn man wirklich wollen würde, in 2 Wochen, 3 Wochen umsetzen, wenn da wirklich Feuer hinterstecken würde. Aber ist es halt nicht. Und deswegen bin ich mittlerweile auch hier in Hahn eher jemand, der jetzt sagt, okay, ich mache jetzt lieber Stammtischgelaber, weil ganz ehrlich, mehr als das kann ich auch gar nicht mehr. Ich bin kommunalpolitisch gar nicht mehr so tief drinne, dass ich jetzt hier so sehr im Detail auf die ganzen Sachen eingehen könnte. Aber von meinen engagierten Leuten hier, die in Hahn noch sehr aktiv sind, habe ich dafür jetzt auf jeden Fall wenig Kritik geerntet, abgesehen davon, dass der Artikel eben, also der Beitrag rausgekommen ist, nachdem es dann doch noch angenommen wurde aufgrund von Verzögerungen und so weiter. Okay. Also das Gerätehaus wurde halt beschlossen, bevor das im Hahner Treff gedruckt wurde. In der Rheinischen Post wurde es vorher gedruckt. Das war vielleicht ein bisschen irreführend, aber genau, das zu meinem Gastbeitrag.
Okay, alles klar, dann haben wir den mal eingeordnet, vielen Dank. Jetzt hast du gesagt, du hast ein Buch gekauft, Deutschland 2050.
Genau.
Das sind jetzt noch, lass mich mal eben rechnen, noch 28 Jahre, 27 Jahre ungefähr. Ja, 27. Da denkt man auch so, boah, ist ja noch eine lange Zeit. Und das ist so in diesem krassen Widerspruch, weil die Argumentation ist ja immer, wir haben gar keine Zeit mehr. Das sehe ich auch selber so. Ich glaube eben auch, wir haben keine Zeit mehr. Mir geht das auch alles zu langsam. Mir geht das, ich sage auch gleich mal vielleicht, wo für mich so ein paar Knackpunkte wären, wo ich mir was wünschen würde, ne, dass es mal schneller gehen muss. Aber ich sage einfach mal so, Deutschland 2050, da kannst du jetzt natürlich so ein Szenario malen, alles wird ganz schlimm. Dürre, Katastrophe, Migration, 3,5 Milliarden Menschen, die durch den Klimafolgen versterben. Da setzt er irgendwo voraus, dass sich 27 Jahre lang auch wirklich gar nichts tut, ne?
Nicht unbedingt, nein. Also es gibt ja natürlich, die Klimaforschung ist ja unglaublich groß. Es gibt kaum ein Feld in der Wissenschaft, wenn es überhaupt eins gibt. Ich bin da nicht ganz so tief drin. Man hört halt hier und da, hört man mal, oh, das ist das am besten erforschte Wissenschaftsfeld im globalen Kontext. Ist natürlich schwer, mal sowas zu verifizieren. Aber auf jeden Fall der Weltklimarat. Der Weltklimarat an sich ist ein Gremium, das kein wissenschaftlich vergleichbares Gremium hat. Das ist ein ein Gremium, wo Tausende von sehr renommierten Wissenschaftlern weltweit zusammenkommen, Berichte verfassen, die als Arbeitsgrundlage für die Vereinten Nationen dienen. Und die erarbeiten unter anderem verschiedene Szenarien, wie sich, wenn gesellschaftlicher Wandel und politischer Wandel sich so und so verändert, was das für Einwirkungen auf die Umwelt hätte und Wechselwirkungen und Bi und Blau und Blub. Das sind ja jetzt nicht nur Physiker, die dann sagen, okay, so und so viel CO2 ist in der Atmosphäre, dann wird es so und so warm. Das sind natürlich auch Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler, Psychologen, Biologen, ne, alle Felder der Wissenschaft, die da eben irgendwie relevant sind. Und deswegen kann man natürlich nicht genau sagen, wie es in Deutschland in 2050 aussehen wird. Aber man kann eben so ein realistisches Fenster aufmachen, was man erwarten kann und sollte und was eher unrealistisch ist. Wie gesagt, habe ich das Buch nicht gelesen. Nochmal, falls das irgendjemand lesen möchte, ist Deutschland 2050 von Nick Reimer und Thoralf Staudt. Deswegen würde ich einfach mal kurz den Klappentext vorlesen. Der ist auch sehr kurz. Das sind nur 4-5 Sätze.
Ja, mach mal.
Wobei nicht mal. Aprikosen aus Hamburg, öffentliche Kühlräume für Berlin, Steppenlandschaft in Brandenburg, Tigermückenplagen im Rheinland, Starkregen und Sturzfluten, Waldsterben, ausgetrocknete Seen. Das ist der Klappentext. Und Steppenlandschaft in Brandenburg, Tigermückenplagen im Rheinland, hört sich jetzt einfach nicht nach etwas an, was die meisten Menschen auf dem Schirm haben, wenn man an Deutschland 2050 denkt.
Aprikosen aus Hamburg, da könnte ich mich dran gewöhnen, ehrlich gesagt.
Ja, an Strand am Hahner Sommer könnte ich mich auch gewöhnen. Das werden wir 2200 haben mit 67 Meter Meeresspiegelerhöhung. Ja. Ne, an der Stelle ist auch immer ganz wichtig dabei, nicht den Witz zu verlieren. Das sage ich auch immer. Aber
also vielleicht nicht den Witz. Also ich meine, ich glaube, man neigt dann dazu, schnell auch in so einen Sarkasmus zu verfallen. Ne? Und irgendwo,
ja.
Weil es ist natürlich auch eine wirklich, ja, so eine nicht, also eigentlich nicht greifbare Bedrohung, weil du bist jetzt nicht direkt davon bedroht. Ne? Also der Tiger steht jetzt nicht vor mir. Ich weiß aber, der Tiger kommt in 20 Jahren aus dem Busch. So bildhaft jetzt mal gesprochen. Und das macht so unglaublich schwierig, weil das Thema auch so unglaublich komplex ist. Also ich bringe auch immer mal gerne das Beispiel, wenn du mal siehst, in welchen Produkten ist eigentlich wie viel Wasser drin. Ne? Ich glaube, für eine Tafel Schokolade oder sowas 1000 Liter Wasser, weil natürlich hier jetzt nicht für die Produktion, aber für die ganzen Kakaopflanzen irgendwo in Afrika oder in Südamerika oder sowas. Ja, so dann kommt jeder Konsum, alles muss hergestellt werden, alles muss von A nach B gefahren werden. Das sind all diese Dinge. So, und da kannst du natürlich schon verzweifeln, weil wir natürlich irgendwo nicht so eine Gesellschaft haben, wo wir Selbstversorger sind, sondern letztendlich gehen wir nun mal in den Supermarkt oder, sag ich mal, ins Einzelhandelsgeschäft und kaufen da Produkte, die irgendwo anders hergestellt wurden und verpackt wurden und keine Ahnung was. Und wenn du dann mal allein vor dem Kaffeeregal stehst, ich mache das immer gerne mal so als Beispiel, ne? Da bist du als Verbraucher komplett lost, weil da gibt's Fairtrade-Kaffee, da gibt's normalen Kaffee, da gibt's Bio-Kaffee, da gibt's Kaffee in ganzen Bohnen, gemahlen oder in Tabs und dann auch Alu-Tabs oder Plastik-Tabs oder keine Ahnung was. Und dann stehst du da und denkst so, ja, wie mache ich es jetzt am besten richtig? Ne? So, und genau, keiner und nimmt dich so ein bisschen, keiner nimmt dich so ein bisschen an die Hand. Ne? Also so, wir sind ja alles Laien. Also ich sag mal, ich möchte es gut machen. Ja, aber bestimmte Sachen, ich lebe ja nun mal hier in der Gesellschaft. Ja, also ich habe jetzt hier halt die Heizung runtergedreht. Ich habe jetzt hier auch einen warmen Pulli an und einen Wollhemd da drunter, damit es mir schön warm ist. Ist es mir auch. Das heißt, ich habe die Heizung jetzt ordentlich runtergedreht wegen der Gasmangellage. Ja, und du auch noch vielleicht was fürs Klima. Und dann denkst du so, in Deutschland hat sich ja eine ganze Menge getan. Wir haben Windräder, wir haben Solarkraft. Wenn das alles gut läuft, haben wir einen großen Anteil schon an erneuerbaren Energien. Ja, doch, das sagt ja auch dieser Mujib Latif oder wie der heißt, der ist auch so ein Klimaforscher, der sagt schon, seit 1990 sind die CO2-Reduktionen, ich glaube, um 40% in Deutschland gesunken, während sie weltweit gestiegen sind. Und dann denkst du so, da haben wir ein globales Problem und da müssen ja noch ganz viele mitmachen, ganz viele Länder. Und jetzt klappt's, sag ich mal, schon in Hahn nicht. So, was stimmt dich denn zuversichtlich, dass das irgendwie in NRW, wo du ja jetzt auch aktiv bist, oder in Deutschland, Europa oder gar weltweit, dass diese Krise dann auch mal gelöst werden kann? Weil ich glaube, Deutschland alleine wird es ja wahrscheinlich auch nicht wuppen.
Lützerath gibt mir da, Lützerath, die Besetzung in Lützerath gibt mir da eigentlich am allermeisten Hoffnung.
Ja, wird er jetzt abgerissen, Lützerath. Ihr seid doch kläglich gescheitert. Das Ding wird ja, doch trotzdem, jetzt weggebaggert.
Trotzdem gibt mir Lützerath am meisten Hoffnung. Okay, erzähl mal. Natürlich ist das auch jetzt wieder, ist das jetzt natürlich auch wieder ganz viel Spinnerei. Nicht, dass ich sage, ich gehe davon aus, dass es nicht geräumt oder geholt wird. Das ist gar nicht der Punkt. Aber das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Der Hambi sollte damals ja auch geräumt werden. Und es sind genug Leute gekommen. Und das war, hatte der mediale Aufschrei und der öffentliche Aufschrei war groß genug, dass man die Räumungsversuch dann abgebrochen hat. Deswegen, ich würde Lützerath jetzt noch nicht ganz zu den Toten zählen. Auch wenn es natürlich, ich jetzt niemandem verübel, der jetzt sagt, ey, das ist weg. Genauso kann ich mir aber auch, kenne ich auch Leute, die sagen, ey, nö, ich glaube, dass es bleibt. Ich glaube, der Widerstand ist stark genug. Das sei jetzt mal dahingestellt. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach darum, was Lützerath für ein Ort ist. Da kommen Menschen zusammen, die eben zwar den Willen nach Klimagerechtigkeit gemeinsam haben. Das ist eine Gemeinsamkeit, die haben. Aber da ist auch ganz viele Dinge, die Menschen vorher nicht so auf dem Schirm haben. Zum Beispiel in Lützerath hat mich sehr antirassistisch geprägt, hat mir sehr viele neue Perspektiven eröffnet und so weiter. Hat mir in mir auch Awareness generell gefördert. Also Awareness ist eigentlich nur Rücksichtnahme und auf Englisch in cool. Und wie man das halt in Communities halt vernünftig umsetzen kann, dafür Konzepte und sowas. Und das sehr oft eben auch in Bezug auf LGBTQ-Community, wie man da vernünftig Awareness halt ausleben kann, also rücksichtsvoll sein kann und so weiter. Und das ist einfach ein gesellschaftlicher Brennpunkt, der einem unglaublich viel gibt und auch ein unglaublich schöner Ort des Widerstands war und ist auch für mich. Genau, und davon abgesehen gibt mir noch Juan Pablo Guterres, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, sehr viel Hoffnung. Das ist ein Aktivist, den ich dort eben kennengelernt habe. Der kommt aus Kolumbien, der ist ein Vertreter der Yucpa. Die Yucpa sind ein indigenes Volk in Kolumbien. Genau, und der reist eben um die Welt, ist vor allem in Europa viel unterwegs, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland, überall, bei verschiedenen widerständischen Bewegungen dabei, aber auch bei Talkshows oder ähnlichen Dingen, Formaten und Workshops, wobei Talkshows jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber schon in so großen Talkrunden. Ich weiß es nicht genau. Ich kann ja auch jetzt nicht alle Menschen immer verfolgen und alles wissen.
Klar.
Genau. Aber der findet immer sehr klare Worte, hat auch zum Beispiel bei der Weltklimakonferenz jetzt gesprochen. Mhm. Genau. Und die beiden Dinge, also dieser Mensch und Lützerath, das sind eigentlich so die beiden Dinge, die mir am meisten Hoffnung geben. Genau, falls man sich über diesen Menschen informieren möchte, der heißt Juan, also Juan unterstrich Pablo, Pablo unterstrich Guterres, Guterres unterstrich official auf Instagram.
Okay.
Genau. Ja, und dann noch ganz kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Beispiel, du stehst vom Kaffeeregal. Da würde ich einfach nur ganz kurz sagen, das ist dann ja wieder diese Individualisierung der Krise. Das ist nicht deine Aufgabe. Ich kann total nachvollziehen, dass du dann davor stehst und überfordert bist und nicht weißt, was du tun sollst.
Aber Matthias, das macht doch keiner. Das macht doch kein anderer. Also wir müssen es doch alle einzeln machen. Also
ja, aber nicht auf dem Wege, nicht auf dem Wege des Konsums. Wir müssen es auf anderem Wege tun. Zum Beispiel. Ja,
erzähl doch mal, das ist für mich immer noch unklar geblieben. Wie denn?
Ja, gesellschaftliches Engagement zum Beispiel. Zum Beispiel bei Fridays for Future muss natürlich nicht da sein. Geht auch bei ganz vielen anderen coolen Organisationen. Zum Beispiel der eine Weltladen hier in Hahn, der macht auch super tolle Sachen. Man könnte sich auch bei Amnesty International hier connecten. Da gibt's im Bergischen Land gibt's auch drei super coole Ortsgruppen. Man kann bei der AGNU mitmachen, da Naturschutz mitmachen. Das sind halt Dinge, die halt wirklich mehr bewegen als so private Konsumentscheidungen im Kleinen. Ich sag ganz ehrlich, ob ich mir jetzt eine Biogurke regional in Plastik verpackt oder eine, die jetzt unverpackt ist und nicht bio, da mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber, weil es am Ende des Tages nicht so einen großen Unterschied macht. Da mache ich mir da keinen Stress und mache mir dann lieber halt ein bisschen Stress, indem ich versuche, mich irgendwo zu engagieren und Dinge zu bewegen. Also vielleicht mal auf eine Demo zu gehen oder so.
Ja, ich glaube, ich habe da echt ein Verständnisproblem. Ich bin da mal jetzt ganz offen, ja. Weil ich glaube eben, wenn ich jetzt auf meinen Konsum achte und CO2 aktiv versuche einzusparen, hat das mehr Impact, als wenn ich auf eine Demo gehe. Also tut mir leid, das andere ist für mich. Also ich finde, das ist der große Unterschied zwischen Reden und Machen.
Also natürlich ist es gut, darauf zu achten, ja. Und wenn es so ganz klare Dinge gibt, wo man ganz klar jetzt eine sagen kann, hier ist ein schlechtes Produkt für Umwelt, Nachhaltigkeit und so weiter, geht ja auch nicht nur um Umwelt, wie du gesagt hast, auch Fair Trade und so weiter, gibt ja viele Dinge, die damit reinspielen. Aber sagen wir mal, man hätte jetzt einfach hier mal so eine Packung Kaffee von Nestle und eine von Gepa. Ist doch ganz offensichtlich, nimm die von Gepa. Wenn, falls Gepa jetzt einem was sagt, Gepa ist eine relativ coole Marke, ich glaube aus Wuppertal kommt, die werden die meisten hier wahrscheinlich kennen.
Ja, ne? Fair Trade, Bio, ja.
Genau, und das ist natürlich so ziemlich eindeutig. Wenn man dann aber halt in irgendeinem Laden ist und das ist halt nicht so ganz eindeutig, dann ist es nicht so schlimm. Das ist wirklich nicht der Punkt, wo man sich so Gedanken drüber machen muss. Natürlich ist es cool, darauf zu achten und es ist auch an einem gewissen Punkt auch wichtig, dass man das tut, aber diese privaten Konsumentscheidungen können dieses Problem auch gar nicht lösen, weil viele Menschen ja auch gar nicht das Geld haben, sich das zu leisten. Menschen sind ja auf diese billigen Produkte angewiesen und es werden in dieser Krise gerade ja wirklich deutlich mehr. Ne? Es geht ja, ich weiß gar nicht bis wann, ich glaube bis März oder so oder bis Januar geht man davon aus, dass 60% der deutschen Bevölkerung armutsgefährdet sind. So, und wenn man dann auch noch ankommt und sagt, ey yo, du musst jetzt dies und das kaufen, das ist einfach nicht der vernünftige Weg. Da muss man auch zusammenkämpfen. Da gibt es auch zum Beispiel sehr coole Connections jetzt zwischen Wir sagen genug oder Genug ist genug. Eine Bewegung, die jetzt sich eben für höhere Löhne, bessere Beschäftigungsverhältnisse und so weiter einsetzt. Unter anderem gibt es sehr coole Connections in die Klimagerechtigkeitsbewegung, wo man sich eben zusammenschließt und diese Kämpfe von sozialer Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit mal auch wirklich konkret zusammenkämpft und zusammenfordert und halt eben nicht nur davon spricht. Und das ist, finde ich, auch machen. Jetzt auf eine Demo gehen ist ja auch nicht nur reden. Man muss ja auch irgendwie öffentlichen Druck ausüben, um die eigenen Interessen eben vertreten zu können.
Ja, aber man muss auch konkrete Forderungen, also ich meine, 1,5 Grad ist keine konkrete Forderung. Das ist völlig, vollkommen abstrakt für alle Beteiligten, ob das jetzt Politiker sind, Verbraucher sind, Unternehmen sind, komplett abstrakt.
Ja, das ist ja auch nicht die einzige Forderung. Also ich
weiß, das weiß ich, aber ich muss es ja mal jetzt irgendwie mal, also ich würde es ganz gerne mal so ein bisschen einmal für unsere Hörerinnen und Hörer hier auch mal greifen, was jetzt so eine konkrete Forderung ist und wer die dann am Ende des Tages dann auch umsetzen muss. Also irgendeiner muss es ja dann auf der Welt auch machen. Oder sehe ich das falsch? Oder soll man nur
gerade, von wem denn jetzt? Also von wem möchtest du?
Also ihr habt eine Forderung. Also ihr meine ich jetzt mal mit den Aktivisten. So, nenn mal eine Forderung, die ihr habt. So eine ganz konkrete.
Ja gut, also es ist ja natürlich von Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich, was wir fordern.
Na gut, da bist du doch jetzt.
Dann sage ich mal einfach von der NAJU. Von der NAJU, die Forderungen, die wurden schon letztes Jahr abgelehnt. Wir fordern es natürlich trotzdem immer noch.
Wir sagen doch mal eine Forderung. Eine Forderung.
Ja, nee, ich mache das direkt. Ich mache jetzt mal das Paket auf. Das ist die Volksinitiative Artenvielfalt.
Ja, aber keine Artenvielfalt. Ja, okay. Komm, das ist
ja,
doch gut.
Aber Artenvielfalt ist genauso indiskret wie, nicht indiskret, ungenau.
Wie 1,5
Grad. 1,5 Grad Ziel, genau. Deswegen möchte ich jetzt mal hier ein Ziel einfach mal hier, also ich lese mal alle 8 vor und gehe mal auf eins, auch bei einem gehe ich mal ins Detail. Es ist erstens Flächenfraß, also geht jetzt an NRW-Regierung.
Ja,
übrigens
klar.
Am Rande, es ist in einigen anderen Bundesländern, unter anderem in Bayern, ich glaube 4 andere Bundesländer waren es oder so, gab es vergleichbare Initiativen, die aufgrund von Föderalismus anders heißen, aber basically das Gleiche. Die wurden alle durchweg angenommen, nur in NRW natürlich nicht.
Ja komm, bleib mal bei uns hier, in NRW.
Genau, das nur am Rande. Finde ich wichtig, also finde ich interessant zu wissen.
Ja.
Also unsere Forderungen an die NRW-Landesregierung waren und sind: Flächenfraß verbindlich stoppen, Schutzgebiete wirksam schützen, naturnahe und wilde Wälder zulassen, naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringen, Biotopverbund stärken und ausweiten, lebendige Gewässer und Auen sichern, Artenschutz in der Stadt fördern und Nationalpark in der Senne ausweisen. Und ich würde jetzt gerne mal eingehen auf, oder hast du ein Thema, was dich interessiert, woraus ich mal vorlesen soll?
Nö, am besten da, wo du dich jetzt am besten auskennst.
Dann würde ich mal sagen, Biotopverbund stärken und ausweiten.
So, da kann ja eigentlich keiner was dagegen haben.
Genau. Gewässerränder, artenreiche Säume, Wiesen, Weiden, Hecken und weitere Strukturen sind unverzichtbar für die Ausbreitung und Wanderung von Arten und den genetischen Austausch. Sie müssen erhalten, zurückgewonnen und gefördert werden. Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfalen ein Netz miteinander verbundener Biotope, in Klammern Biotopverbund, festsetzt, das bis zum Jahr 2025 mindestens 20% der Landesfläche umfasst. Ein deutlicher Schwerpunkt soll im Offenland liegen. Das wäre zum Beispiel eine konkrete Forderung. Es gibt diese Forderungen, nur die wenigsten Menschen lesen sich die wirklich durch. Zum Beispiel auch die letzte Generation hat konkrete Forderungen. Die haben zum Beispiel auch gesagt, jo, wenn Tempolimit 100 und ein 9-Euro-Ticket kommt, dann werden wir unseren Ungehorsam vorerst vollkommen einstellen. Ja, ist jetzt nicht so, dass das alles rechtfertigt. Nicht, dass das alles rechtfertigt. Mhm. Da ist natürlich auch eine ganz schwierige Debatte.
Ja, ja.
Aber
die will ich auch hier nicht aufmachen.
Gerne drauf eingehen.
Ne? Okay, aber lass mal bei dem konkreten Punkt da bleiben, mit den Biotopen. Mhm. Das ist doch jetzt eine klare Forderung, die ist ja auch klar gerichtet an die aktuelle Landesregierung NRW, wo die Grünen ja auch im Prinzip in der Regierung sitzen. Genau. So, da kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass die Politiker sagen, Matthias, schöne Forderung, aber geh mal wieder spielen, wir machen was anderes.
Naja, also als wir die unter der letzten Regierung, wo natürlich die Grünen nicht dabei waren, dann aber die Grünen haben auch natürlich am Verhandlungstisch gesessen. Da gab es dann eine Sitzung, in der dann die Heide Naderer vom NABU NRW-Vorstand mit ihnen eben am Tisch gesessen hat und über die Forderung gesprochen hat. Mhm. Ja, und die Leute haben sich da auf Deutsch gesagt wirklich rhetorisch die Köpfe eingeschlagen, weil sie sich einfach komplett irgendwie aufgeheizt haben und haben es nicht geschafft, irgendwie sachlich über dieses Thema zu sprechen. Und im Endeffekt ist das darin resultiert, dass einfach das komplette Maßnahmenpaket schlichtweg abgelehnt wurde. Also das heißt, es ist jetzt egal, wie man inhaltlich dahinter steht, ob Politiker da vielleicht inhaltlich hinterstehen, wenn die es nicht schaffen, sich irgendwie vernünftig zu einigen, was sie nicht geschafft haben, dann passiert halt nichts.
Aber Matthias, ich bin noch beim Thema Machen. Also solche Forderungen können ja tatsächlich dann auch nur die Politiker, die Landespolitiker, die Kommunalpolitiker dann auch tatsächlich machen, indem die Flächen ausschreiben als Biotop, als geschützte Fläche und die dann eben über Kreisgrenzen und Stadtgrenzen hinaus vernetzen. Das muss ja dann eine Gemeinschaftsaktion sein von Landräten und Kommunalpolitikern und Landespolitikern. Ne? So, ich da bin ich ja bei dir. Sein, die können das jetzt ja machen. Das kann ich ja jetzt nicht machen mit meinem Biomarkt-Superregal beim Einkauf. Ja. Ne? Da bin ich ja bei dir. So, das ist eine klare Forderung an die Politik und die müssen es dann letztendlich machen. Da lohnt es sich doch auch, weiter dran zu bleiben und zu kämpfen.
Ja, lohnt es sich auch. Da sind wir natürlich auch weiter dran. Wir haben, ich weiß gar nicht, wann der Termin wurde verschoben, aber demnächst, also geplant war jetzt übermorgen, aber demnächst werden wir ein Gespräch mit Mona Neubauer haben. Und da werden wir natürlich gewisse Schwerpunkte setzen. Dann wird natürlich Lützerath auch ein Schwerpunkt sein. Wir und Mona Neubauer haben auch nicht unbegrenzt viel Zeit. Aber da werden auch diese Forderungen natürlich wieder ein Gesprächsthema werden. Was dabei rauskommt, wie das Gespräch dann verlaufen wird, das kann ich natürlich nicht sagen. Hm. Aber wir sind da ja hinterher. Man ist natürlich auch in dem, was man dann macht, begrenzt sich, ne? In seinen Kapazitäten ist man begrenzt.
Klar.
Deswegen, ich finde es auch immer wichtig zu sehen, auch so ein NABU-NRW-Vorstand, das sind auch immer noch nur Menschen. Zum Beispiel ein ganz großes Shoutout mal an Lukas Stemper, der mit mir da im Vorstand ist, der unglaublich viel für die NABU ist, unfassbar. Ja, und alle anderen natürlich auch, aber bei ihm kriege ich es halt zumindest mehr mit, weil ich bei ihm mehr Kontakt habe. Wir studieren auch alle nebenbei oder machen sonst noch irgendwas. Und wir sind da auch alle dran. Und deswegen, wenn dir das ein Anliegen ist, dann kann man da ja auch hier, würde ich sagen, ja, dann geh auch mal zu AGNU und dann kann man das hier vielleicht auf kommunaler Ebene, kann man da auch mal Druck ausüben, ne? Weil die AGNU ist jetzt vielleicht ungern politisch aktiv, weil die da auch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Verständlicherweise, weil es alles so langwierig dauert und da auch niemand so hinterher ist. Aber da müsste mal was passieren. Zum Beispiel die Engelstrompeten, die meisten Leute hier überhaupt nicht auf dem Schirm haben in Hahn, ist auch wieder so eine Kleinigkeit, wo man super easy das einfach lösen könnte. Nämlich diese wunderschönen Pflanzen, die hier in den ganzen Kübeln stehen, zum Beispiel beim Windhöfel da in diesen großen Kübeln, die jetzt aber alle rausgerissen wurden, über den Winter immer. Oder auch da bei Magic in der ganzen Innenstadt, wo diese gelben Blüten so lang runterhängen, ein bisschen aussehen wie Trompeten, das sind die. Die sind hochgiftig, haben hier in Deutschland, okay, was heißt hochgiftig, aber verhältnismäßig für hier, also für andere Pflanzen, die so hier in Hahn wachsen, sind die hochgiftig, haben hier in Deutschland überhaupt nichts verloren, haben überhaupt keinen ökologischen Nutzen, haben enorm hohen Wasserbedarf, sodass da im Sommer wirklich täglich Menschen hingehen müssen, um die zu gießen. Das machen dann Leute, die von der Stadt angestellt sind. Die werden dafür bezahlt, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, je nachdem, wie warm es dann ist, zu diesen Pflanzen hinzugehen und die zu gießen und kriegen dann an dem Tag kaum noch was anderes hin. Und ich mir, ey, dafür gehen meine Steuergelder nicht, ich bin Student, aber dafür gehen Steuergelder drauf. Das kann es doch nicht sein. Das kann man ja auch sehr, sehr easy auch einfach ändern, indem man sagt, yo, wir machen da jetzt heimische Stauden rein. Es gibt ja auch schöne heimische Stauden. Das muss ja nicht dann direkt irgendeine hässliche heimische Staude sein. Es gibt auch wunderschöne heimische Pflanzen, die man da einpflanzen kann.
Wobei, ich glaube, diese Trompeten kannst du rauchen und die sind dann so ein bisschen, lösen dann so ein bisschen was aus. So. Also insofern, vielleicht ist das so ein Reiz in der Politik hier in Hahn noch.
Ja.
Dass man die unbedingt behalten möchte. Nee, aber bin ich bei dir. Das ist ja zum Beispiel auch ein ganz einfacher Punkt, heimische Arten zu pflanzen. Ich finde auch so Schottergärten mal wegzumachen und so weiter. Aber nochmal, da sind wir wieder in diesem kleinen Klein. Lass mich mal einen Punkt bringen. Der hat mich vorhin noch interessiert, weil den hast du ganz am Anfang im Vorgespräch mal kurz erwähnt. Das ist der psychologische Effekt. In diesen ganzen Krisen, die wir ja haben, wir haben ja ganz viele Krisen, ist ja die Klimakrise, wir haben eine Energiekrise, wir haben kriegerische Auseinandersetzungen jetzt auch in Europa, aber ja weltweit eigentlich immer schon gehabt. Ja, guck dir den afrikanischen Kontinent an, das Thema Ungerechtigkeit, Wohlstandsverteilung auf der Erde, auch innerhalb von Europa, Deutschland, ist auch ein Riesenthema.
Klar.
Erzähl doch mal mit diesem psychologischen Effekt, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir sprechen ja auch, wenn wir irgendwas verändern wollen, über Verhaltensänderungen, die am Ende dann stattfinden und die sind ja auch psychologisch irgendwo begründet. Das mache ich ja nur, wenn ich auch irgendwo einen eigenen Nutzen oder einen Antrieb oder eine Motivation habe. Ne?
Genau. Ja, also es gibt da einmal ganz kurz auch als Disclaimer davor, eine meiner Lieblingsorganisationen überhaupt ist Psychologists for Future, also Psychologen für Zukunft. Und an die kann man sich immer wenden, wenn man irgendwie Weltschmerz hat, mit dem man nicht klarkommt oder sowas oder auch einfach sich da engagieren möchte. Also das ist so die Anlaufstelle für psychische Probleme, gerade auch für Aktivisti und Menschen, die sich auf anderem Wege irgendwie engagieren. Genau, also falls man da irgendwie mal psychische Probleme hat, sich einfach an Psychologists for Future wenden, da ist man gut aufgehoben. Genau, dann, was eben auch Menschen, Psychologen bei Psychologists for Future sagen, ist, die Klimakrise ist auch eine psychologische Krise. Und das kann man jetzt auf ganz viele verschiedene Dinge auslegen. Man kann es zum Beispiel darauf auslegen, dass weltweit, das wurde in der Studie, ich weiß gerade leider nicht mehr, von wem genau sie war, es ist, man hat so viele Studien und Zahlen immer im Kopf, aber wurden halt aus 10 Ländern, wurden tausende junge Menschen befragt und über 75% der Befragten sind durch die Klimakrise psychisch belastet und 25% so stark, dass es sie in ihrem Alltag stark beeinträchtigt.
Boah, das ist viel.
Dann ist die Klimakrise auch nochmal eine psychologische Krise, weil man sich auch darüber bewusst werden muss oder sollte, was die Klimakrise für einen persönlich denn wirklich bedeutet. Und das menschliche Gehirn ist einfach nicht dafür gestrickt, so Veränderung unseres Planeten in 30 Jahren Zukunft vernünftig zu verarbeiten und das in Kontext zu dem eigenen Handeln zu setzen. Das ist einfach nicht leicht. Und es fällt mir auch selber schwer, irgendwie zu rechtfertigen, wie ich jetzt irgendwie, wie viel Aktivismus ich mache, wie viel Zeit ich fürs Studieren aufbringe und so weiter. Aber was mich da eigentlich bei diesem Begriff psychologische Krise am meisten interessiert, ist eben dieses Ohnmachtsgefühl, was viele Menschen haben, oder auch dieses Verdrängen, weil man eben mit der psychischen Belastung, die es durch diese Krisen, insbesondere durch die Klimakrise, die auf einen ausgeübt wird, dass man sich darin sehr schnell verlieren kann und dass man sich einfach dann in so einer Abwärtsspirale befindet und da auch alleine schwer rauskommt. Und es ist leider auch so ein Thema, wenn man das irgendwo anspricht, dann sehen, wenn es einem wirklich dann psychisch stark belastet, dann sehen das Menschen oft nicht, weil irgendwie denken sich ja dann ja alle, ist halt so, muss man halt mit leben, die Sorgen kennen wir ja alle und so weiter. Und das ist einfach was leider oft, also auch noch öfter als andere psychische Probleme, nicht so richtig ernst genommen wird. Und leider sind es halt eben auch oft die Menschen, die dann eben wirklich versuchen, sich diese Bedrohung und ihr Handeln in Kontext zu setzen, die dann auch für ihre Perspektive auch vernünftig einstehen, erfahren dann auch oft wieder Breitseiten, weil andere Menschen eben diesen Bereitschaft zur Veränderung nicht so haben, dass wir eben wirklich diesen gesamtgesellschaftlichen Wandel vielleicht schaffen können. Weil wir ja zum Beispiel, da habe ich ja vorher noch angesprochen mit dem Beispiel an der B228, nicht, dass das jetzt die eine Sache ist, die wir hier in Hahn brauchen, aber das war ja einfach ein Beispiel dafür, einfach an der Intensität, wie stark das abgelehnt wurde und wie gering da die Wahlbeteiligung war. Wobei es natürlich auch bei Bürgerentscheiden immer weniger gewählt wird als bei normalen Wahlen. Dass man da einfach sieht, dass man einen Pol hat von Menschen, die sehr stark engagiert sind, sehr viel machen, sich auch sehr stark dafür aufopfern und dann noch einen relativ großen Pool, der sagt, ja, ich finde das eigentlich alles ganz gut, was ihr macht und ich unterstütze euch, aber ich sehe mich selber da irgendwie noch nicht so ganz von betroffen. Und diese Menschen irgendwie zusammenzukriegen, ist halt enorm schwer und da habe ich auch nicht die Antwort zu. Aber ich finde eben eine Sache, die ich, oder ein Begriff, über den man vielleicht ein bisschen recherchieren oder nachdenken sollte, an die Menschen, die sich vielleicht eher dem zweiten Kreis zuordnen, ist die große Illusion der Unverwundbarkeit. Ich weiß leider gerade nicht mehr, welcher Mensch diesen Begriff das erste Mal verwendet hat, aber vom Prinzip her sagt diese große Illusion der Unverwundbarkeit, möchte ausdrücken, dass wir hier zum Beispiel in Deutschland, aber auch in anderen sehr wohlhabenden Staaten jetzt seit Jahrzehnten einen so unglaublichen Wohlstand erleben, dass wir uns gar nicht mehr wirklich vorstellen können, wie es ist, verwundbar zu sein. Weil aktuell sind wir nicht verwundbar oder waren wir nie verwundbar. Das fängt jetzt gerade langsam wieder an, dass der Winter uns wirklich zu schaffen macht. Das war ja früher undenkbar. Da haben wir halt die Heizung aufgedreht. Und jetzt fängt das langsam wieder an. Und diese, dass ich auch davon so sehr stark befangen bin, und das auch noch nicht so irgendwie ganz abgeworfen habe, was ich auch bezweifle, dass man das wirklich ganz abwerfen kann, habe ich tatsächlich in einem Gespräch mit meiner Oma gemerkt, als sie mir von der Nachkriegszeit erzählt hat. Mhm. Die hat da mit ihrer Familie im Speicher geschlafen, um den Ofen drumherum und von der Decke hingen halben Meter lange Eiszapfen runter. So haben wir in Deutschland vor ein paar Jahrzehnten gelebt. Mhm. Das alles kann sich sehr schnell wandeln. Und wenn ich dann so einen Klappentext lese, wie Steppenlandschaft in Brandenburg, Tigermückenplagen im Rheinland, natürlich habe ich dann Angst. Und dann, damit bin ich nicht alleine. Und mit dieser Angst dann umzugehen, den vernünftigen Umgang mit zu finden, das ist eben sehr schwer. Genau. Und da wollte ich, wie ich auch vorhin dir schon gesagt habe, einen Song empfehlen, der mir selber einfach sehr gut hilft, damit klarzukommen und damit auch.
Da bin ich schon sehr gespannt.
Genau, auf eine gesunde Art und Weise, dem auch einfach zu entfliehen und sich mal auf andere Dinge zu fokussieren. Weil sich auf andere Dinge zu fokussieren, heißt nicht direkt, dass man das verdrängt. Aber man kann das Ganze natürlich auch verdrängen. Und das ist der falsche Weg, das alles zu verdrängen. Aber sich auf andere Dinge zu fokussieren, sich auch mal auf sich selbst zu fokussieren, das ist sehr nötig und auch gesund und wichtig. Und deswegen ist ein Song, den ich empfehlen möchte, der heißt Self-Reminder. Ich muss noch mal kurz gucken, von welchem Künstler der ist. Da gibt es bestimmt einige, die so heißen. Self-Reminder von Fabian Römer.
Mhm.
Genau. Okay. Ich gehe jetzt mal einfach nicht drauf ein, was in dem Song gesagt wird. Den kann man sich vielleicht einfach selber mal anhören, wenn man auch so eine psychische Belastung spürt. Dann genau, Self-Reminder von Fabian Römer anhören.
Okay, also du beschäftigst dich ja jetzt, sag ich mal, mit den ganzen Krisen auf der Welt, also in diesen ganzen Ungerechtigkeiten. Eben, du hast ja gesagt, das hatte ich ja schon gepackt in der 7. Klasse. Jetzt habe ich mal so eine persönliche Frage so an dich auch, ne? Was ist denn so deine Resilienz oder woran hast du denn Spaß, bevor man dann, sag ich mal, in diesen ganzen Grau- und Schwarz-Moll-Dingen da so ein bisschen sich vielleicht auch selber verliert und so eben dieses Ohnmachtsgefühl bekommt? Wie motivierst du dich?
Motivieren, ich würde sagen, auf verschiedene Arten und Weisen. Mhm. Also du hast ja auch noch verschiedene Dinge auch gefragt. Motivieren tue ich mich auf jeden Fall einfach dadurch, dass ich meine Erfolge mir nochmal angucke und verinnerliche. Weil man, die, was man nicht geschafft hat, merkt man sich halt immer sehr krass. Aber wenn ich mir eben auch wieder vor Augen führe, ey, ich habe an meiner Schule damals die Nachhaltigkeits-AG mitgegründet mit der Frau Horn. Und die leitet das jetzt noch weiter mit Schülern und Schülerinnen, die ich damals dann noch so mit reingezogen habe, die auch damals sich noch ein bisschen unsicher waren und jetzt auch voll mit Feuer und Flamme dabei waren. Und dann laden die mich zu einer Podiumsdiskussion ein. Das war schon geil. Das war schon wirklich geil. Genau. Und wo ich so meine Resilienz herkriege, weil so resilient wird man durch solche Aktionen nicht unbedingt, würde ich sagen. Mhm. Auch, aber Resilienz einerseits natürlich durch Freunde, sozialen Kontakt, auch mit Aktivisti. Genau, und ansonsten Kunst. Ich mache relativ viel Kunst. Ich zeichne, ich mache ein bisschen Musik. Ich schreibe aber vor allem einiges.
Lyrics. Nur für dich oder auch öffentlich?
Also ich habe so ein Soundcloud-Profil, wo halt so Skizzen drauf rumliegen, die alle jetzt, die einen mehr, die anderen weniger fertig sind. Ich habe halt Freunde, die sehr viel Musik machen, schon seit Jahren und so und auch schon mit relativ, also auch teilweise schon mit Produzenten, die man jetzt vielleicht auch kennt, wenn man so ein bisschen im Game drin ist, auch zusammen produziert haben, die auch schon auf Konzerte geben und so weiter. Genau, die schicken mir halt regelmäßig Beats zu und dann macht man halt mal zusammen so einen Song.
Cool.
Mhm. Ja, das baut bei mir sehr Resilienz auf. Mhm. Ja. Und ansonsten halt, das ist also viel mehr, aber eigentlich wirklich die Menschen. Ne? Da sind es auch wieder die Menschen, mit denen man es dann zusammen macht, dass man das dann mit Menschen teilen kann. Wenn ich die Kunst nur für mich machen würde und dann nur da mit mir wäre, dann würde ich ja auch die ganze Zeit nur irgendeine depressive Scheiße schreiben und mich selber dann, also ist ja, das hilft ja dann nicht, wenn man dann trotzdem damit alleine gelassen wird. Das ist einfach ein guter Weg, um das irgendwie zu verpacken, mit Leuten das zu zeigen, Ängste und Gefühle zu vermitteln. Also gerade bei Klimakrise sind es Ängste und so bei mir, aber auch mittlerweile immer mehr Wut, weil, ja.
Aber so dieses Thema, ich fand das schön, wie du gerade sagtest, so dass so Erfolge feiern, also auch mal gucken, was schon gelungen ist. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt bei so ganz dicken Brettern, die man da bohren muss, die wir ja alle irgendwie wuppen wollen. Ja, also ich glaube, da kann ich wirklich für ganz viele sprechen, die jetzt nicht zu den Aktivisten gehören, die aber trotzdem irgendwie auf eurer Seite da stehen und auch was machen wollen, weil wir sehen ja dieses Problem genauso auch auf uns zukommen. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ja irgendwie ein Umsetzungsproblem. Und so dieses Thema zu gucken, und ich glaube, das müsste in der Diskussion noch viel stärker rauskommen. Einzelne Sachen loben, Erfolge feiern, weil das motiviert alle zum Mitmachen und zum Nachmachen. Und ich glaube, immer nur die Problembeschreibung rauf und runter und immer das Szenario nochmal düsterer schreiben, das verschreckt, glaube ich, eher die Leute. Und dann ziehen die sich eben, und das ist auch so ein psychologischer Effekt, auch wieder in ihr Schneckenhaus zurück und sagen, ganz ehrlich, ich kann eh nichts machen, dann lass die Welle kommen, ja.
Ja, dann kann ich das ja direkt mal probieren. Wir haben mit den Besetzungen, also nicht wie ich, war nicht dabei, aber die Klimagerechtigkeitsbewegung hat mit den Besetzungen Hambacher Forst vor einigen Jahren den Hambacher Forst gerettet. Jetzt haben wir mit den Besetzungen in Lützerath und den Protesten da vor Ort, haben wir 5 von den 6 bedrohten Dörfern gerettet, die eben abgebaggert werden sollten. Also alle Dörfer außer Lützerath, was schon mal ein unglaublich riesengroßer Gewinn ist, auch wenn es immer noch mega scheiße ist, dass Lützerath abgebaggert wird. Und wirklich rein theoretisch ist es immer noch möglich, dass Lützerath bleibt. Ab Januar läuft der Hauptbetriebsplan von RWE aus, was die rechtliche Grundlage ist, Lützerath abzubaggern. Die dürfen es dann trotzdem noch, aber ab dann darf es ihnen halt verboten werden. Das heißt, mit genug öffentlichem Druck ist theoretisch, kann man das herbeiführen, dass Lützerath noch erhalten bleibt. Das ist alles möglich, es ist noch alles drin. Und selbst wenn es nicht mit drin ist, dann kann man einfach da hinkommen und man weiß, ey, ich bin Teil davon. Und man muss auch zu der Räumung nicht hingehen und sagen, ey, ich lass mich jetzt hier miträumen. Es gibt in Kainberg und Immerath, oder Kainberg und noch eine andere Stadt in der Nähe, gibt es Mahnwachen, und in Kainberg gibt es auch ein Camp, wo man hinkommen kann. Und ich weiß nicht, wenn es irgendwie mir motiviert, dass, also wir haben Dörfer schon gerettet. Es ist nicht das erste Dorf, das wir retten. Es wäre nur halt das letzte Dorf, was wir retten. Weil das ist das letzte bedrohte Dorf und das müssen wir retten. Und wenn da irgendwer dabei sein möchte, wie wir vielleicht nicht es retten, aber es vielleicht eben doch retten, aber zumindest und auf jeden Fall dafür kämpfen, dann kann man ja mitkommen und uns einfach auf Instagram anschreiben und dann können wir das organisieren.
Okay, das ist der Aufruf gewesen zum öffentlichen Protest nochmal zum Thema Lützerath. Ich weiß, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, weil das Thema so umfangreich ist und weil du sehr, sehr engagiert bist. Aber Anbetracht der Zeit, ich habe halt nur ein begrenztes Zeitkontingent pro Folge, stehe ich aber gerne auch für eine zweite zur Verfügung. Ich wünsche dir erstmal und mit deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern weiterhin viel Erfolg, Motivation, coole Ideen, die auch dann im Prinzip eben zum Mitmachen animieren und dass euch aufgrund dieser ganzen Vielzahl an Krisen trotzdem immer noch ein Funken Hoffnung bleibt. Ich glaube, das wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man doch immer noch ein bisschen optimistisch bleibt.
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist eigentlich, dass einfach unsere Zukunft nicht verspielt wird. Natürlich, Hoffnung ist wichtig und ohne Hoffnung kommt auch dieser Druck nicht zustande, weil man braucht Hoffnung für den Widerstand. Ohne Hoffnung gibt es keinen Widerstand. Deswegen ist Hoffnung wichtig, aber zentral ist wirklich einfach, dass sich was tut. Denn also mir bringt Hoffnung nichts, wenn ich kein Essen habe. So. Aber trotzdem, ja, Hoffnung ist auch wichtig. Habe ich ja auch selber vorhin gesagt. Ich bin da nur immer so ein bisschen penibel. Hammeraktivist hier so an sich.
Okay.
Ich kenne das selber. Manchmal nervt mich selber, dass ich so penibel bin, aber es ist auch irgendwie wichtig, dann immer konsistent zu sein in dem, was man sagt, weil ansonsten, wenn man, bei mir hat er das aber so gesagt und bei mir so.
Nein, und ja. Du musst ja auch authentisch bleiben. Also, und ich glaube, das kam auf jeden Fall heute rüber. Du bist da so ein Typ, muss man ganz ehrlich sagen, auch mit Ecken und Kanten, glaube ich. Und ich glaube, du hast dich da auch eben auf den Weg gemacht. Ich drücke dir, wie gesagt, von ganzem Herzen die Daumen, dass du da auch weiter Erfolge feiern kannst und wie gesagt, viele Leute zum Mitmachen motivierst. Ich danke erstmal heute.
Ja, danke. Vielleicht sieht man sich ja dann nach Uganda nochmal wieder, wenn es klappt.
Ja, sehr gerne.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.